ein Autofahrer kurz nach einem Stau. Eigentlich fährt er ja nicht so besonders schnell, meistens jedenfalls, aber dieser Feierabendstau, der kann einen schon manchmal in den Wahnsinn treiben. Und jetzt ist die Bahn endlich frei, also volle Fahrt voraus. Einmal richtig schön Gas geben. Endlich, man muss ja auch, damit der Stau hinter einem sich auflösen kann, volle Kanne vorausfahren. Also 110, 120, 140, 150 km/h, das ist Freiheit. Den Blick auf das Ziel gerichtet, auf die Straße. Auf einmal erscheint da ein LKW. Wechsel auf die linke Spur, kein Problem. Aber dann taucht da als nächstes von links plötzlich ein PKW auf. Wo kommt der denn auf einmal her? Er hat ihn gar nicht gesehen. Doch jetzt ist es zu spät. Bremsen geht nicht mehr. Hinter ihm, viel zu dicht, fährt ja das nächste Auto. Ach du meine Güte. Es bleibt nichts anderes. Die Lücke finden zwischen dem Auto und der Leitplanke, fährt er einfach drauf zu. Das wird knapp. Das ist Bedrängnis. In die Enge getrieben sein. Von etwas, über das man nur wenig Kontrolle hat. Kaum noch eine Wahl. Irgendwas dazwischen zu tun, einen Weg zu finden. Und das Wissen, jetzt hängt da alles dran. Okay, die Geschichte ist ein bisschen ausgedacht, das gebe ich zu, aber das ist mein Bild für Bedrängnis. Wir bereiten uns gerade auf Ostern zu, auf die Passionszeit. Und die Adventszeit, das ist ja so eine schöne Vorbereitungszeit, da bereiten wir uns auf Weihnachten vor und da kommen auch immer schnell schöne Gefühle. Aber jetzt bereiten wir uns auf die Passionszeit vor. Wir denken an Karfreitag, daran, dass Jesus gestorben ist, an Bedrängnis, an den Weg, den die Jünger mit Jesus gemeinsam zum Kreuz gegangen sind. Wir geben dieser Erfahrung Raum, der Erfahrung, dass nicht alles gut ist in unserem Leben, sondern dass wir manchmal ganz schön in der Klemme stecken, von allen Seiten bedrängt sind, dass Jesus bedrängt war. Und von dieser Bedrängnis handelt auch der Predigttext aus Römer 5, den ich jetzt gerne lesen möchte. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf diese sichere Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt Hoffnung. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Das ist ein ganz schön großer, spannender Text mit ganz schön vielen großen Worten. Und ich habe nochmal versucht, den Text auf eine Folie zu bringen und dann nochmal diese großen Worte, die dort in dem Text, die uns so ein bisschen durchbegleiten werden, herauszuheben. Aufgrund des Glaubens gerecht, das ist so der erste Punkt, der erste Halt in dem Text, wo wir gleich Stopp machen werden. Frieden, ein ganz großes Wort, kleiner geht's hier gar nicht. Zugang zur Gnade Gottes, die ist uns ermöglicht worden, Zugang zur Gnade. Aber dann kommt so eine Kette nochmal von Leid, das uns lehrt, standhaft zu bleiben. Bewährung im Leid, Hoffnung. Das sind die großen Worte, die in diesem Text stehen. Und ich glaube, die hat Paulus und die hat die römische Gemeinde ganz doll gebraucht in dieser Zeit, in der sie ganz schön unter Druck standen, in der sie bedrängt waren, in der ihr Glaube unter Beschuss stand und bedrängt war. Und für den ersten Abschnitt, für dieses aufgrund des Glaubens gerecht, das hängt natürlich in diesem Römerbrief in einem etwas größeren Zusammenhang. Und dabei stellt sich die Frage nämlich nach der Sünde. Die Frage danach, warum müssen wir eigentlich gerecht werden oder was ist der Ursprung? Erstmal sind wir es nicht, erstmal stehen wir unter der Sünde. Und dieses Wort Sünde, das ist ja eins dieser Worte, die gar nicht so einfach für uns heute ist. Weil jeder so seine eigene Vorstellung davon hat, was mit Sünde gemeint sein könnte. Zum Beispiel kleine Schokosünden, die fallen mir echt oft auch schwer. Oder der berühmte Verkehrssünder. Und schnell klingt da in uns etwas nach so einer langen Liste von Dingen, von Taten, die man alle tun darf oder lieber vermeiden sollte zu tun. Und manches, was wir Sünde nennen, ist im biblischen Zusammenhang nicht als Sünde bezeichnet oder nicht so gemeint. Sünde meint in der Bibel Zielverfehlung. Das ist das griechische Wort, was dahinter steht, hamartia, Zielverfehlung. Und ich muss dabei immer an eine Dartscheibe denken und damals war vielleicht eher so Pfeil und Bogen im Kopf, aber ich denke mal an so eine Dartscheibe und man wirft auf das Ziel und dann trifft man nicht, sondern wirft komplett daneben. Und wenn man jetzt aber wirklich blöd einen Pfeil losgeworfen hat und da steht jemand ungünstig, dann kann das ganz schön wehtun. Und das ist mit Sünde gemeint. Es geht um eine Zielverfehlung, die jemanden schadet. Es geht darum, ja, was ist das Ziel? Das Ziel ist ein gutes Zusammenleben mit Gott. Mit Gott und Mensch, mit Menschen untereinander, mit Menschen und der Schöpfung. Dass wir gut miteinander zusammenleben auf dieser Welt. Sünde ist nicht falsch parken, aber Sünde ist, ja, wenn wir im Straßenverkehr uns so verhalten, dass jemand anders zu Schaden kommen könnte. Und Sünde hat dabei zwei Aspekte. Der eine Aspekt hat tatsächlich etwas mit dem zu tun, wie wir uns verhalten, mit dem, was wir tun. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und der ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Sünde ist das Verhängnis, in dem wir leben. Es sind die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen wir leben, also das, worunter wir auch manchmal leiden. Und da kann man jetzt ganz viele verschiedene Dinge nennen. Es ist die Familie, in die du hineingeboren wurdest. Für die kannst du nichts. Das, was dich geprägt hat, das, was dich ausmacht und das, was manchmal ganz schön was mit deiner Seele macht, was dich auch manchmal ganz schön quälen kann. Es ist die Digitalisierung, die zunehmende Individualisierung, dass Menschen so viel alleine machen und so viele Menschen manchmal auch einsam durch die Welt laufen. Oder es ist Krieg. Ich denke an den Iran. Das sind Menschen, die sind gerade wirklich, wirklich in Bedrängnis. Und es sind auch Menschen, die ja aus dem Iran schon eine Weile geflohen sind und nach Deutschland gekommen sind und die das jetzt im Fernsehen verfolgen. Und da wird mir ganz Angst und Bange. Oder es ist der Klimawandel, der zunimmt. Es ist dein eigener Stress in deiner Familie, das, wo es manchmal richtig hart wird in deinem Leben. Es sind die großen und die kleinen Sachen. All jene Dinge, die unser Leben kaputt machen, die uns richtig innerlich kaputt gehen lassen, die, an denen wir beteiligt sind, da, wo wir mitmachen, da, wo wir in Sünde verstrickt sind, so ist es die Idee immer davon, dass wir ja auch diejenigen sind, die so einen Pfeil werfen, der ganz schön wehtut und der nicht am Ziel ankommt, sondern irgendwo anders. Und es sind die Sachen, ja, an denen wir leiden, wo wir Schaden nehmen. Das ist die Bedrängnis, von der Paulus hier spricht. Die Bedrängnis des Lebens. Das, wo unser Leben echt in Frage gestellt wird. Und wo wir uns fragen können, auch noch nach Ostern, ja, also wir bewegen uns ja auf Ostern zu, aber in Wirklichkeit ist Ostern ja schon passiert. Es ist ja nicht alles gut in unserem Leben. Jesus ist gestorben und auferstanden und trotzdem fragen wir uns, warum gibt es eigentlich so viele Dinge, die uns immer noch bedrängen? Und wie gehen wir damit um? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Glas ganz schön leer geworden ist und ich von der Liebe Gottes nicht mehr so viel spüre. Und dann kommt dieser Text von Paulus mit den großen Worten, dass wir gerecht geworden sind durch den Glauben. Jesus ist gestorben und auferstanden. Jesus ist Stück für Stück auf uns zugegangen. Wenn Bedrängnis das sind, das das Leben kaputt macht, und so wird Sünde oft bezeichnet als das, was das Leben kaputt macht, zerstört, was der Tod in unserem Leben ist, dann zeigt Jesus, dass er noch einen Schritt weiter geht, dass er noch einen Schritt weiter auf uns zukommt, dass am Ende das Leben gewinnt, dass am Ende Ostern ist, Auferstehung, dass das neue Leben schon begonnen hat. Und Paulus spricht deshalb von der Gnade. Und da kommt ein ganz tolles Bild in dem Text drin vor, das von Gnade spricht. Welches Bild von Gnade hast du im Kopf? Also wenn du Gnade mal nicht nur als Wort beschreiben müsstest, sondern mal als Bild. Welches Bild von Gnade hast du im Kopf? Gibt es so ein Bild, wo du sagst, das ist für mich Gnade? Das Bild, das Paulus hier wählt, das ist ein Haus. Er sagt nämlich, wir haben Zugang zur Gnade. Wir haben Zutritt zu Gottes Gnade erhalten, einen Raum der Gnade, der um uns herum ist. Und ich stelle mir das vor wie so ein Dach, was über uns ist und was uns schützt. Ja, draußen ist Sturm, aber drin ist immer, also irgendwie sind wir beschützt. Fast wie in einer eigenen Welt. Eine Welt, wo von hinten die Wand hinter uns, die ruft uns so zu, so eine Rückenstärkung und sagt, du bist hier nicht alleine. Oder die Wand rechts neben mir, die mir zuspricht, ich bin an deiner Seite. Die Wand links neben mir, die sagt, du bist nicht allein. Ich sehe dich, ich kenne dich. Oder der feste Grund, auf dem ich stehe. Das Fundament, das mich nicht wackeln lässt. Das ist der Raum der Gnade. Und in den können wir uns hineinbegeben. Es ist fast wie eine andere Realität. Jetzt ist eben nicht mehr die Realität von diesem Verhängnisvollen, von der Sünde, von dem, wo wir sagen, was Menschen verletzt, das verletzt andere Menschen. Also wenn ich von etwas verletzt bin, dann werde ich wieder auf den Nächsten zugehen und den Nächsten verletzen. Wenn ich in meiner Familie Verletzung erfahren habe, dann werde ich die Verletzung an andere Menschen weitergeben. In meiner Familie, an vielleicht jüngere Menschen, aber auch außerhalb meiner Familie. Und diese Realität ist durch eine andere Realität unterbrochen. Es ist die Realität der Gnade, ein neuer Raum, in den man hineintreten kann. Eine andere Wirklichkeit. Und jetzt kommt Paulus und versucht uns das nochmal zu erklären, wie wir jetzt das mit Bedrängnis zusammen einordnen sollen. Und er sagt, denn wir wissen ja, das Leid lehrt standhaft zu bleiben und die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren und die Bewährung lehrt zu hoffen. Das sind wieder ganz schön große Worte, die Paulus hier wählt. Und das ist so ein Kettenschluss von erst Leid erfahren, dann Bewährung, Geduld, vielleicht könnte man das so ausdrücken, und Hoffnung als letztes. Leid, Bewährung, Hoffnung. Aber ist das so? Schön wäre das ja, wenn wir einfach in diesen Raum der Gnade eintreten könnten, wie in eine andere Welt hineinschlüpfen und dann ist alles gut. Schön wäre es ja, wenn wir am Ende immer diese Kette haben, Leid, Bewährung, Hoffnung. Also wenn wir am Ende immer bei der Hoffnung ankommen würden. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber das Problem ist ja, wie bei dem Autofahrer am Anfang, wir wissen ja eben nicht, ob es so läuft, ob wir am Ende aus der Sache gut rauskommen. Es kann eben auch schief gehen. Glaube ist ja keine Garantie. Wir beten und am Ende wird dann alles gut. Oder man könnte dann vielleicht sagen, na gut, dann muss man eben noch ein bisschen länger warten, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Spätestens dann in der Ewigkeit. Ja, aber ich weiß nicht, das klingt schon sehr danach, als würden wir uns da an der Stelle vertrösten. Und eigentlich in diesem Text hier, und darum finde ich den so genial, steht auch nicht, dass das irgendwie Ewigkeit am Ende sein wird, sondern da steht, wir treten jetzt in den Raum der Gnade ein. Jetzt in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Frieden hinein. Wir haben schon den Frieden Gottes. Es ist also kein Trost in Ewigkeit. Ja, und ich glaube, irgendwo dazwischen ist unsere Lebensrealität. Ich glaube, dass Gottes Liebe für uns da ist und dass Gott wirklich seine Liebe in uns hineingegossen hat. Und dass es manchmal doch so schwer ist, das zu sehen. Teresa von Avila, das ist eine Person aus dem Mittelalter, die hatte mal von dem Haus in sich selber gesprochen, von der Wohnung, in die man hineinschlüpfen kann. Also, dass man das eigene Herz so als so eine Mystikerin, die hat es als eigenes Haus beschrieben, da kann man hineingehen und den Frieden Gottes finden. Weil Gott in uns drin wohnt. Und ich glaube auch, dass, weil Gott ja seine Liebe in unser Herz hineingegossen hat, dass Gottes Liebe in uns drin steckt. Und manchmal ist es trotzdem so schwer, daran zu kommen. Der Sonntag heute heißt Reminiscere, erinnere dich. Und ich glaube, das ist das, was uns bei solch schwierigen Situationen hilft. Uns daran erinnern. Starke Bilder finden, dass Gottes Liebe in unser Herz hineingegossen ist. Und zwar nicht nur so ein kleines bisschen, sondern richtig viel. Was mir hilft in Bedrängnis, was praktisch hilft, das sind solche Bilder zu finden und an solche Bilder zu denken. Was mir hilft, ist zum Beispiel zu einem Gottesdienst zu gehen. Also schön, dass ihr da seid. Ich habe viele Gottesdienste erlebt, die in solchen Bedrängnissituationen helfen. Ich habe auch langweilige Gottesdienste gesehen, die mir nicht so geholfen haben, aber zwischendurch war auch immer mal wieder so einer dieser Gottesdienste, wo ich gemerkt habe, da ist die Liebe Gottes übergeflossen und in mein Herz hineingeflossen. Was helfen kann, ist Abendmahl feiern. Essen und schmecken, aber auch Zusammensein als Gemeinschaft. Was helfen kann, ist ehrlich zu werden, darüber zu reden, was einem gerade bedrängt. sich anderen Menschen anzuvertrauen. Was helfen kann, ist, sich immer wieder daran zu erinnern, Gottes Liebe ist für uns da und in unser Herz hineingegossen. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir ja gestärkt heute aus dem Gottesdienst rausgehen und uns das gegenseitig neu zusprechen können. Gottes Liebe ist für uns da. Amen.